Guten Morgen. Ich werde heute Morgen, Entschuldigung, was sagen zum Thema geben. Wir haben die letzten Wochen immer mal wieder was davon gehört. Auf der einen Seite haben wir uns bedankt für das, was gegeben worden ist und wo wir einfach immer wieder sehen, wie Gott Herzen bewegt und wie wir einfach fröhlich sind darüber, dass wir das Werk, was wir tun, so tun können. Auf der anderen Seite, wir heute auch nochmal hören, gibt es was wir in der Zukunft noch machen wollen. Und dafür brauchen wir logischerweise auch Geld. So, das, was ich heute mache, ist allerdings keine Predigt, um euch das Geld aus der Tasche zu leiern. Ihr werdet es hoffentlich im Lauf der Predigt auch merken und hoffentlich seid ihr auch schon lange genug da, dass ihr versteht, was unsere Einstellung zu diesem Thema ist. Aber ich habe gedacht, ich möchte es einfach mal auch klar aussprechen und das auch biblisch belegen, warum wir Dinge so machen, wie wir sie machen. So, was wir heute machen werden, ist uns anschauen, wie wir in der Bibel oder was wir in der Bibel lesen zum Thema geben. Wir werden uns das Alte Testament anschauen, wo, finde ich, ein bisschen mehr zu dem Thema steht. Im Neuen Testament finden wir auch ein bisschen was, werden wir auch uns anschauen. Und dann werden wir schauen, was wir daraus für Prinzipien für uns heute ableiten können, wie wir heute geben können und sollen. Lass mich anfangen mit einer alttestamentlichen Stelle aus 5. Mose Kapitel 12, Vers 6. Ihr werdet die Bibelstellen hier vorne auch sehen, hoffe ich jedenfalls. Ansonsten, ich finde es immer gut, wenn man selber auch ein bisschen mitliest. Wenn du eine gedruckte Bibel hast, dann weißt du, wo das ist. Manche malen auch in ihren Bibeln rum, finde ich auch eine gute Sache. Oder du hast ein Handy, da könnte man bei den meisten vielleicht auch malen. Das machen, glaube ich, nicht so viele. Aber es ist gut, wenn wir uns das Wort Gottes aneignen. So, also 5. Mose 12, Vers 6. Da steht dorthin, nämlich zum Heiligtum oder zum Tempel, das damit gemeint, sollt ihr ihm, nämlich Gott, alle eure Opfer bringen. Die Brandopfer und Mahlopfer, den zehnten Teil eurer Ernte, die Pflichtabgaben, die freiwilligen Gaben und was ihr dem Herrn durch ein Gelübde versprochen habt, ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe und Ziegen. Ich habe diese Stelle an den Anfang gestellt, um uns mal zu zeigen, was im Alten Testament so alles gegeben wurde. Manche Leute, die gehen da relativ unvorbelastet ran, wissen da vielleicht auch gar nicht besonders viel dafür. Andere haben das schon mal gehört, dass man da einen Zehnten geben muss und so. Für diejenigen, die glauben, dass Gott mit dem Zehnten zufrieden ist, vielleicht habt ihr hier gesehen, da gibt es den Zehnten, da gibt es Pflichtabgaben, da gibt es freiwillige Abgaben, da gibt es Opfer, da gibt es Erstgeburten und ich weiß nicht was alles. Da kann man ja richtig Angst kriegen, was man alles hergeben muss. Aber lasst uns das einfach mal anschauen, wie das im Alten Testament war und wie wir das im Neuen Testament handhaben sollen. So, das Erste, was in dieser Stelle angesprochen ist, sind Opfer. Gute Nachricht, wir müssen heute nicht mehr opfern. Ein alttestamentlicher gläubiger Jude, der hatte richtig großen Anreiz, die Gebote Gottes zu halten. Denn andauernd zu sündigen, war früher eine richtig kostspielige Angelegenheit. Für jeden Fehler, den du gemacht hast, musstest du opfern. Irgendwelche Tiere, Wein, Mehl, alle möglichen Dinge. Und wenn du einer warst, der öfters gesündigt hat, dann ist das richtig ins Geld gegangen. Müssen wir heute nicht mehr machen, weil Jesus für uns bezahlt hat. Wir haben das gerade sehr deutlich in der Lobpreiszeit auch mitbekommen. Also, die Opfer, für die ist gesorgt. Dann der Zehnte, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Dann gab es so besondere Abgaben. Pflichtabgaben, freiwillige Abgaben, Gelübde, die man getan hat, haben die Leute gesagt, Gott, wenn du das und das für mich tust oder so, dann will ich dir irgendwas geben oder so. Und die Erstgeborenen. Ich habe jetzt heute Morgen nicht die Zeit, das alles in Einzelheiten aufzudröseln, aber nehmen wir einfach mal so wahr, was es da alles gab. So, das Erste, was hier genannt ist, wo ich denke, was für uns heute noch eine Bedeutung hat, ist der Zehnte. Hast du vielleicht schon mal gehört? In manchen Gemeinden ist das eine richtig feste Regel. Ich habe schon von Gemeinden gehört, die lassen sich die Gehaltsabrechnungen ihrer Gemeindeglieder geben, damit sie auch nachkontrollieren können, ob der Zehnte auch wirklich gegeben wird. Wir machen das nicht. Ich glaube auch, dass der Zehnte für uns, jetzt sage ich was Gefährliches, nicht mehr gilt in dieser Form. Aber lasst uns das nochmal genauer anschauen. Und lass mich auch eins sagen, der Zehnte, manche Leute sagen ja, ja, der Zehnte, der ist ja durch das Gesetz gegeben worden, vom Mose, das ist richtig, da ist er geregelt worden, aber der Zehnte ist viel älter. Das erste Mal, wo wir den Zehnten finden in der Bibel, das ist in 1. Mose Kapitel 14, Verse 18 bis 20. Da ist Abraham unterwegs, Abraham bzw. seine Sippe wurde überfallen, ein Teil dieser Sippe wurde als Geiseln weggeführt und ein Teil seines Besitzes wurde mitgenommen und geklaut. Und Abraham macht sich nun mit einigen Leuten auf den Weg, um diese Leute zurückzuholen und auch den Besitz zurückzuholen. Und nachdem er das geschafft hat und diese Feinde da besiegt hat und es zurückgeholt hat, da lesen wir von einer sehr mysteriösen Person, auf die ich heute auch nicht besonders eingehen möchte, Melchisedek, der König von Salem. Wer immer das war, das spielt jetzt auch nicht so sehr die große Rolle. Und da lesen wir Folgendes. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allen. Also, Abraham hat, also damals hieß er noch Abraham, aber ich nenne ihn jetzt trotzdem Abraham, weil wir das so gewohnt sind. Abraham hat sein eigenes Gut zurückgeholt und hat ihm diesem König von Salem, diesem Priester, wer immer das war, hat ihm 10% von oder den zehnten Teil dessen, was er dort zurückgeholt hat, gegeben. Warum? Darüber können wir jetzt eigentlich nur spekulieren, aber für mich ist es relativ offensichtlich, warum er das getan hat. Er war dankbar, dass es geklappt hat, dass er seine Leute zurückbekommen hat, dass er den größten Teil seines Besitzes zurückbekommen hat. Vielleicht hat er noch ein bisschen mehr mitgenommen, das weiß ich nicht so ganz genau. Und als Dank dafür und als Anerkennung, dass Gott ihm geholfen hat, hat er diesem Menschen, dem wir vorher und nachher relativ wenig darüber wissen, also das ist jetzt vermutlich auch nicht der persönliche Pastor gewesen oder sowas, er hat ihm einfach 10% von diesen Sachen zurückgegeben. So, und da sehen wir, also ich persönlich sehe daraus eines, es hat weniger was mit Gesetz zu tun. Es hat weniger damit zu tun, wie ich muss 10% abgeben. Ich muss. Sondern es hat was damit zu tun, dass ich sage, Gott, du hast mir geholfen. Gott, du hast mich beschenkt. Ich möchte dir, in welcher Form auch immer, ich möchte dir was zurückgeben. So, und dann sehen wir, wie dieser zehnte Teil im Gesetz des Mose verankert wurde. Und lasst uns anschauen, was es damit auf sich hatte. Eines, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass es nicht den Zehnten gibt, sondern im Alten Testament gab es die Zehnten. Da gab es nämlich mehrere Zehnten und das siehst du, wenn du siehst, was mit diesem Zehnten gemacht wurde oder gemacht werden sollte. Die wurden zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben. Die Leute damals waren ja hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig. Das heißt, wenn ein Bauer Weizen gesät hat oder Gerste oder sonst irgendwas und dann hat er seine Ernte eingebracht, dann war das der Zeitpunkt, wo er seinen Zehnten gegeben hat. Das war eben einmal im Jahr oder je nachdem, wenn er verschiedene Sachen gesät hat, war es auch mehrmals im Jahr. Aber da gab es so bestimmte Zeiten, in denen das fällig war. Nicht monatlich vielleicht, wie manche von uns das machen. Und dann wurde das aber auch zu verschiedenen Zwecken gegeben. Und wir sehen, wenn du das im Alten Testament so ein bisschen verfolgst, dann siehst du, ein Zweck, für den der Zehnte erhoben wurde, war, um den geistlichen und den praktischen Dienst im Haus Gottes zu finanzieren. Also, da gab es die sogenannten Leviten. Wir kennen das heute hauptsächlich, dass jemand die Leviten liest. Die Leviten waren einfach ein Stamm des Volkes Israel. Das Volk Israel hatte 12 Stämme und einer davon war der Stamm Levi. Und die Angehörigen dieses Stammes, das waren die Leviten. Und die Leviten, die waren von Gott dazu ausgesondert, den Dienst im Heiligtum, also in der Stiftshütte zunächst und später im Tempel zu tun. Die waren dafür zuständig, mit den Opfern zu helfen und das Zelt, was sie ja ursprünglich dabei hatten, auf- und abzubauen und den Tempel in Ordnung zu halten und so die ganzen Dienste drumherum zu machen. Und die anderen 11 Stämme, die hatten alle einen Teil vom Land, konnten dort ich habe vorher gesagt, hauptsächlich Landwirtschaft natürlich damals, ihren Lebensunterhalt verdienen. Und die Leviten, die waren, also heute würden wir vielleicht sagen, die waren vollzeitlich angestellt, die haben gedient am Heiligtum Gottes in gewissen regelmäßigen Abschnitten. Die hatten kein eigenes Land, sondern die waren quasi verteilt über das ganze Volk. Und die anderen 11 Stämme, die haben diesen 12. Stamm mitversorgt. Und wenn du jetzt ein bisschen rechnen kannst, dann stellst du fest, wenn 11 Stämme jeweils 10% von ihrem Einkommen geben, dann kann man diesen 12. Stamm eben ganz, ganz gut mitversorgen. Und die Leviten ihrerseits, die haben den 10. Teil wiederum abgegeben an die Priester. Die Priester waren eine bestimmte Gruppe innerhalb der Leviten, die von einer bestimmten Abstammung festgelegt waren und die eben den Priesterdienst ausgeführt haben. Und die wurden durch den 10. Teil der Leviten versorgt. So, das war das, was Gott eingerichtet hat, damit der Dienst im Heiligtum, im Tempel richtig funktioniert hat. Dann gab es aber auch Zehnte, die gegeben wurden für den Erhalt des Tempels oder die an die Armen weitergegeben wurden. Du findest sogar Stellen, wo es heißt, dass wenn man zu weit weg wohnt, dass man die Dinge direkt an den Tempel bringen kann, dass man die verkaufen soll und das Geld mitbringen und dass man es nach Jerusalem bringen soll und dort ein Fest miteinander feiern soll. Und da werden seltsame Dinge gesagt, auch dass man da fröhlich sein soll und ruhig auch mal ein bisschen was trinken darf, sogar womöglich mit Alkohol. So, das ist das, was wir im Alten Testament finden, wo der Zehnte dann, und ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, was ich denke, warum das im Gesetz dann eben auch so festgehalten wurde, wo der Zehnte dazu diente, um die Arbeit, jetzt sage ich mal ganz grob, am Heiligtum, am Tempel oder alles, was damit eben zu tun hatte, auszuführen. Und das war Gott auch sehr wichtig. Wir lesen das ist so die klassische Stelle über den Zehnten, die dann gern auch verwendet wird, um den Leuten zu sagen, ihr müsst unbedingt den Zehnten geben. Das ist jetzt eigentlich nicht so sehr meine Zielrichtung, aber ich möchte diese Stelle einfach der Vollständigkeit halber erwähnen, wo Gott hier seinem Volk die Leviten liest. So, Malachi Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Da sagt Gott, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir den 10. Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, deswegen habe ich euch verflucht. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Gott redet hier schon sehr ernst mit seinem Volk. Er hat gesagt, ich habe das so festgelegt und ich möchte, dass ihr das so tut. Und wenn ihr das nicht tut, dann leidet, ich sage es jetzt mal mit unserer moderneren, neutestamentlicheren Sprache, dann leidet das Reich Gottes Schaden. Dann kann das, was gemacht werden soll, nicht so ausgeführt werden. So, jetzt lasst uns ins Neue Testament gehen. Im Neuen Testament finden wir relativ wenig über diesen Zehnten. Wenn in der Bibel zu einem Thema nicht viel steht, dann heißt es entweder, es ist nicht mehr notwendig oder es ist nicht mehr sinnvoll oder wie auch immer, oder Gott will das nicht mehr, oder es ist so selbstverständlich, dass man darüber nichts mehr sagen muss. Ich überlasse es eurem Urteil, was ihr darüber denkt. Ich stelle fest, es gibt eine Stelle, wo Jesus den Zehnten erwähnt. Und urteilt mal selber. Matthäus 23, 23. Da geht es um ein paar fromme Leute. Weh euch, Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Also Gott geht hier mit ein paar ganz, ganz frommen Leuten ziemlich hart ins Gericht und sagt, hört mal, ihr nehmt alles ganz genau. Ihr passt auf, dass ihr allen Zehnten ganz, ganz treu gebt. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die ganz genau rechnen und die dann irgendwie noch das, was sie zusätzlich noch geschenkt bekommen, dann noch verzehnten, damit sie da auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Und wisst ihr was? Jesus sagt nicht, dass es falsch ist. Aber er sagt, Leute, mir ist eigentlich was anderes noch viel wichtiger, nämlich Barmherzigkeit zu üben, treu zu sein, sich gerecht zu verhalten. Und Jesus sagt, ihr solltet das eine tun und das andere nicht lassen. Und das, was ich da raushöre, ist, dass Gott sagt, hör mal, du kannst nicht denken, dass du irgendwelche Vorschriften einfach dem Buchstaben nach erfüllst und damit muss Gott dann zufrieden sein. Das, was Gott möchte, und ich fand es eigentlich passend, was wir heute auch schon von Sabine gehört haben, Gott will nicht bloß in einem Teil deines Lebens irgendwie die Rolle spielen und dann kriegt er 10% und dann soll er damit gefälligst zufrieden sein, sondern Gott möchte unser ganzes Leben beeinflussen. Er möchte Herr sein in unserem Leben. Und was du in den Briefen findest über den Zehnten, das ist gar nichts. In keinem einzigen Brief, wenn du eine Stelle kennst, darfst du gerne hinterher zu mir kommen und mir die zeigen, aber ich habe in keinem einzigen Brief irgendeine Aufforderung gefunden, den Zehnten zu geben. Und ich habe mich gefragt, warum ist es im Alten Testament so wichtig, dieser Zehnte, wo Gott sagt, wenn ihr den Zehnten nicht gebt, dann seid ihr verflucht. Und auf der anderen Seite, wenn ihr den Zehnten gebt, dann werde ich die Schleusen des Himmels öffnen und ich werde euch segnen. Und im Neuen Testament lesen wir überhaupt nichts darüber. Ist diese Regel jetzt aufgehoben oder was für einen Sinn hat das? Und auch das, dass Jesus sagt, ihr solltet das eine tun und das andere nicht lassen. Wie sollen wir uns dazu nun verhalten? Was sollen wir dazu sagen? Was mir aufgefallen ist, ist, als das Neue Testament geschrieben wurde, da haben sich die Leute größtenteils nicht in so einem Gebäude wie hier getroffen. Also in Jerusalem haben sie sich im Tempel getroffen. Und wenn ich das richtig sehe, haben die Christen, die ersten Christen, ihren Teil an dieser Unterhaltung des Tempels, also das Geld, was dazu nötig war, auch gegeben. Es gibt so eine Geschichte mit Petrus und Jesus, wo er sagt, gebt jedem, was ihm gebührt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Juden, Christen, die am Anfang zum Glauben gekommen sind, sich eben auch an den Kosten für den Tempel beteiligt haben. Aber so in den anderen Städten, da lesen wir, dass sich die Leute getroffen haben in Häusern. Die hatten noch keine Kirchen gebaut oder keine Gemeindehäuser, so wie wir. Es gab manche Strukturen, die wir heute kennen und so wie Gemeinden heute funktionieren, die gab es zur damaligen Zeit noch nicht oder noch nicht so ausgeprägt, wie wir es heute haben. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb diese 10% in den Briefen jetzt nicht so die große Rolle spielen. Aber wenn du jetzt schon die ganze Zeit hier sitzt und dich fragst, muss ich jetzt Angst haben, dass ich 10% geben muss oder darf ich mich freuen, weil ich es nicht mehr geben muss? Ich habe eine viel schlimmere Nachricht für dich. Im Neuen Testament, und vielleicht hast du das jetzt schon gemerkt, da gehört Jesus nicht 10%. Wir können nicht sagen, Herr, 10% ist für dich und 90% ist für mich. Das kannst du schon sagen. Aber das, was Gott will, ist, dass wir ihm gehören mit Haut und Haar. Er hat uns erkauft, wir gehören ihm. Und für alle, die jetzt vollkommen zusammenbrechen und sagen, oh je, ich hab's gewusst. Wisst ihr, dass Gott alles gehört, heißt ja nicht, dass Gott uns keinen Raum mehr zum Leben lässt. Jesus hat mal gesagt, der Teufel ist gekommen, um alles kaputt zu machen, um uns Dinge zu berauben, um uns fertig zu machen. Aber sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben im Überfluss. Gott hat einen guten Plan mit dir. Und die Tatsache, dass er die Kontrolle darüber hat, die heißt nicht, dass wir nichts mehr haben. Sondern das, was uns das Neue Testament lehrt, ist, dass wir Verwalter sind. Gott sagt, es gehört alles mir. Aber weißt du was? Du darfst den Schlüssel behalten. Du bist derjenige, der es verwaltet. Und als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich über das Thema predigen werde, da hat sie gesagt, Wolfgang, ich habe da kürzlich eine gute Predigt gehört, hör dir die mal an. Und da war ein Gedanke drin, den fand ich sehr interessant. Der war jetzt ein bisschen anders, aber den erzähle ich euch jetzt auf mich bezogen. Viele von euch wissen, dass ich an der Freien Evangelischen Schule in Ulm tätig bin. Und ich bin dort unter anderem eben auch für die Finanzen zuständig. Und ich habe die Möglichkeit, das Geld auf diesem Konto zu verwalten. Und ich kann das Geld überweisen, in Anführungszeichen, wohin ich will. Aber es gehört nicht mir. So, was der Verwalter macht, und in dem Fall bin ich jetzt der Verwalter, das ist, er hat Geld zur Verfügung und das Geld gehört nicht ihm. Aber er setzt das Geld so ein, wie derjenige, der ihm das Geld zur Verfügung gestellt hat, es möchte. Und da gehört eben auch dazu, in dem Fall zum Beispiel, ich bin dort an der Schule auch angestellt, dass ich mir mein eigenes Gehalt überweise. Und das ist nicht schlimm. Und dass du dir dein Geld in Anführungszeichen selber nimmst und dass du damit was für dich und deine Familie und so weiter machst, das ist alles in Ordnung. Du bist der Verwalter, aber es gehört nicht dir, es gehört nicht mir, wenn wir Jesus nachfolgen. So, das macht die Sache nun vielleicht für dich nicht einfacher, aber es ist für mich mal wichtig von meinem Denken her zu wissen, vielleicht sollte ich mal nachgucken, was derjenige, dem das Geld gehört, der mir das anvertraut hat, was der eigentlich möchte. Und es gibt so Dinge, die bespreche ich in der Freien Evangelischen Schule, die bespreche ich mit dem Vorstand. Wenn wir da eine fünfstellige Summe ausgeben, dann mache ich das nicht einfach so. Dann frage ich nach, machen wir das und so weiter, wie denkt ihr darüber? Aber wenn irgendjemand mir eine Rechnung über 20 Euro bringt, da frage ich niemand, ich überweise die. Und wenn ich selber Auslagen habe, dann überweise ich mir die selber. Und das ist alles sauber und es ist kontrolliert und es wird auch geprüft und alles. Aber ich muss nicht wegen jeder Kleinigkeit fragen. Und ich denke, so ähnlich ist es mit uns auch. Wir können unser Geld verwalten, so wie wir Freiheit dazu haben. Und einfach wissen, wir sind demjenigen verantwortlich, dem unser Leben gehört. So, was ich im Neuen Testament sehe, ist kein Gesetz zum Geben. Aber die Unterstützung der Gemeinde, wo ich meine geistliche Nahrung bekomme, die finde ich, die sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wenn du jetzt womöglich Angst hast, dass das knapp werden könnte oder sowas, oder dass es dir nicht mehr reichen wird, lass mich dir diese Angst nehmen. Erstens. Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Das eine haben wir aus dem Alten Testament schon gehört. Wenn du dich daran hältst, was ich möchte, und ich möchte es noch nicht mal sagen, wenn du den Zehnten gibst, aber wenn du dich daran hältst, was ich von dir möchte, wenn du ein guter Verwalter bist, dann werde ich den Segen über dir ausschütten. Und im Neuen Testament finden wir eine ähnliche Stelle. Die steht in Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Da heißt es, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. So, wenn wir diesen Anspruch Gottes ernst nehmen und als gute Verwalter leben, dann gibt uns Gott die Zusage, ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Und dann habe ich mir in der Bibel mal angeschaut, wie das im Alten Testament ausgesehen hat. Wie hat Gott zum Beispiel sein Volk versorgt? Also, die waren in der Wüste und die hatten Hunger. Was hat Gott ihnen gegeben? Er hat ihnen Manna gegeben. 2. Mose 16, 14 bis 18. Dieses Brot vom Himmel, was auch immer das war. Er hat sie versorgt, indem er, übernatürlich oder natürlich, das lasse ich mal dahingestellt, aber er hat ihnen was zu essen gegeben, wofür sie nichts getan haben. Eine zweite Art, wie Gott sein Volk versorgt hat, finden wir in 5. Mose Kapitel 29, Vers 4. Ich habe das haltbare Schuhe genannt. Du kannst diese Stelle mal nachlesen. Da sagt Gott, in der ganzen Zeit, in der ihr in der Wüste umhergelaufen seid, da sind eure Schuhe nicht kaputt gegangen. Und so kann uns Gott auch versorgen. Dann hält deine Waschmaschine vielleicht nicht 5 Jahre, sondern 15 Jahre. Dann geht dein Auto vielleicht nicht so schnell kaputt. Jetzt merke ich bei manchen schon, die bei mir ist es aber anders, habe ich jetzt nicht genug gegeben. Die Frage kann ich dir nicht beantworten, wird auch keinen 1:1 Zusammenhang herstellen. Was ich nur sagen möchte, ist, Gott hat verschiedene Möglichkeiten, uns zu versorgen. Eine letzte Möglichkeit, und die finden wir auch in 5. Mose 28, 2 bis 5, das ist Arbeit. Jetzt sagst du vielleicht, was ist daran Versorgung? Ja, natürlich. Dadurch, dass wir arbeiten und Geld dafür bekommen, oder ein Landwirt jetzt in der damaligen Zeit, der eben was geerntet hat, auch so versorgt uns Gott. Und so hat Gott verschiedene Möglichkeiten, uns zu versorgen. Jetzt kannst du sagen, ja, ich möchte gern auf diese Art und Weise versorgen werden. Ich möchte gern das Manna vom Himmel. Ich möchte, dass ich morgens an meinen Briefkasten gehe und da ist ein Briefumschlag drin mit 1000 Euro. Das ist schön, das darfst du dir wünschen. Aber ob Gott das so macht, kann ich dir nicht sagen. Du kannst sagen, ich möchte, dass mein Auto nie kaputt geht und dass ich da nie reparieren muss und am besten, dass ich auch kein Öl und keinen Sprit nachfüllen muss oder so. Ja, können wir uns wünschen und vielleicht tut Gott das auch hier und da. Oder er versorgt uns dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, für unseren eigenen Lebensunterhalt zu arbeiten. Es gibt so ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Gott uns versorgen kann. Und wie Gott es in deinem Fall macht, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich weiß und wovon ich zutiefst überzeugt bin und was wir als Familie einfach auch persönlich erlebt haben, ist, dass Gott uns versorgt, wenn wir ihm nachfolgen. Und ein Punkt, der mir heute Morgen ganz, ganz wichtig ist, den finden wir im Alten Testament wie im Neuen Testament. 2. Mose 25, Vers 2. Richte den Israeliten aus, dass sie mir eine Abgabe entrichten sollen. Jetzt haben wir wieder die Abgaben. Jeder, der etwas geben möchte, soll es bringen. Und da fehlt was. Da geht es darum, dass sie so viel bringen sollen, wie sie möchten. Wie sie können. Freiwillig. 5. Mose 16, 16 bis 17. Dreimal im Jahr soll jedermann in Israel vor den Herrn, euren Gott, an dem Ort erscheinen, den er dafür bestimmt. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Fest der Ernte und zum Laubhüttenfest. Doch ihr sollt nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Jeder soll so viel geben, wie er kann. Je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Und im Neuen Testament wird es dann aufgegriffen, 2. Korinther 9, 6 bis 8. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird viel ernten. So soll jeder für euch selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht, weil die anderen es tun. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Freiwillig ist gefragt. Nicht, weil jemand anders das tut, nicht, weil jemand das von dir verlangt, sondern weil du möchtest. Und das ist was, was uns als Gemeinde einfach auch ganz wichtig ist. Natürlich gibt es einen Bedarf und natürlich kann man da auch auf die Tränendrüse drücken und sagen, ja, und du musst, und wenn du nicht, dann wird Gott dich nicht segnen oder so. Wir haben diese Verheißungen auch. Ich möchte es auch gar nicht runterspielen. Wir haben das in unserem eigenen Leben so oft erlebt, dass Gott gesegnet hat, wenn wir treu waren mit dem, was wir an materiellen Gütern hatten. Aber wir möchten da kein Gesetz draus machen. Wir möchten auch niemanden unter Druck setzen, weil Gott sagt, tu es freiwillig, tu es aus fröhlichem Herzen. Sagt er nachher noch ein bisschen mehr dazu. Und den letzten Satz, den finde ich so interessant, so werdet ihr nicht nur genug haben für euch selbst, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Paulus greift diesen Gedanken in Epheser Kapitel 4, Vers 28 nochmal auf und sagt, wer früher gestohlen hat und davon lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen. Warum? Damit er Notleidenden helfen kann. Das Ziel ist nicht so sehr, der soll sich eine Arbeit suchen, damit er nicht mehr klauen muss, das ist sicher auch im Sinne Gottes, oder der soll sich eine Arbeit suchen, damit er genug zu essen hat oder so, sondern der soll sich eine Arbeit suchen, damit er anderen was abgeben kann. Und ich finde es so krass. Und da geht es ja noch nicht mal so sehr um, du musst das alles in die Gemeinde geben und so, sondern da geht es um Notleidende. Da geht es um Menschen, die das Geld brauchen. So, Gott sieht Dinge, die er gerne verändern möchte in dieser Welt. Und er hat uns die Mittel dafür gegeben. Und jetzt ist es an jedem von uns, selbst zu entscheiden, in der Verantwortung vor Gott, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Und deswegen so ein paar Prinzipien zum Schluss. Wie sollen wir geben? Das erste haben wir schon gehört, 2. Korinther 9, Vers 7. Wir sollen freiwillig geben. Das zweite ist, wir sollen fröhlich geben. Ich lese euch die Stelle mal vor, 5. Mose 12, Vers 7. Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, das Opfermahl halten. Feiert es zusammen mit euren Familien und genießt voll Freude, was eure Arbeit euch durch Gottes Segen eingebracht hat. Das ist genau dieser Gedanke, den ich vorher schon angesprochen habe. Gott hat uns Arbeit geschenkt. Diese Arbeit hat uns Lohn oder Ertrag eingebracht. Und jetzt bringen wir einen Teil dieses Ertrages, in dem Fall jetzt zum Tempel. Und da treffen sich die Familien und dann feiern sie dort ein Fest und freuen sich, was? Und freuen sich, dass Gott ihnen die Arbeit geschenkt hat, durch die sie Segen bekommen haben. Und dann wird nicht nur das Geld jetzt abgegeben und dann, oh, jetzt ist das Geld aber weg, sondern ich gebe das so ähnlich wie der Abraham, der einen Teil von dem, was er zurückgeholt hat, was er ihm gehört hat schon, weggegeben hat, weil er gesagt hat, Gott, ich bin so dankbar, dass du mir geholfen hast. Nicht, weil er musste, nicht, weil sonst der Fluch Gottes über ihn kam, sondern weil er sich gefreut hat, dass Gott auf seiner Seite war und dass Gott ihn versorgt. Dann geben wir im Vertrauen. Das ist das, was wir in Matthäus 6, Vers 33 lesen. Wir stellen Gott an die erste Stelle in unserem Leben und wir vertrauen darauf, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und dann, was auch immer wieder angesprochen wird, ist, dass von den Erstlingen gegeben werden soll. Ich erkläre das gleich noch, aber wir finden das in 2. Mose 23, 19, 5. Mose 12, Vers 6 und 26, Vers 2. Könnt ihr in aller Ruhe daheim nachlesen. Die Bibelstellen werden typischerweise in unserem YouTube-Kanal in der Beschreibung mit ausgegeben und auch in unserem Audioarchiv stehen die mit drin. Ansonsten hört ihr es oder seht es einfach nochmal kurz an, dann könnt ihr diese Bibelstellen nachlesen. Und eine dieser Bibelstellen, die möchte ich euch gerne noch vorlesen, Sprüche Kapitel 3, Vers 9 bis 10. Das sagt vermutlich Salomo, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. So, was hat es mit den Erstlingen auf sich? Also zunächst mal, es gab den Brauch, wenn eine Kuh oder ein Schaf oder sowas zum ersten Mal Nachkommen bekommen hat, dann hat dieses Tier dem Tempel oder dem Heiligtum gehört. Das war eine Abgabe, wenn du so willst, eine Erstlingsabgabe. Wenn es jetzt hier heißt, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen, ich habe in Klammern daneben geschrieben, man kann auch übersetzen mit dem Besten, aber der Hintergrund ist der, dass wir nicht warten, ob am Ende noch irgendwas übrig bleibt, sondern dass wir, wenn Gott uns gesegnet hat, eben die Ernte kommt, dein Gehalt kommt oder wie auch immer, und wir was bekommen, dass wir Gott mit den Erstlingen, nämlich am Anfang, ehren. So, du kannst es auch so machen, dass du sagst, wer weiß, ob das reicht. Ich warte, bis das neue Gehalt fast da ist und dann kann ich mit dem, was noch übrig ist, da kann ich Gott was geben. Ich habe das immer so verstanden, dass, und das glaube ich, machen auch ganz, ganz viele von euch, die geben am 1. des Monats. Ich sehe einfach, wenn Anfang des Monats kommen ganz, ganz viele von diesen Daueraufträgen. Unser Dauerauftrag zum Beispiel, der kommt am Ende des Monats. Ja, gell? Wasser predigen und Wein trinken, oder? Nein, das liegt daran, dass mein Gehalt typischerweise am 20. oder am 22. oder sowas kommt. Und dann ist der Ende des Monats bei mir persönlich da, wo das Gehalt frisch da ist. Und ich glaube, es ist einfach ein guter Ausdruck des Vertrauens, dass wir sagen, wenn wir was geben wollen, freiwillig, dann geben wir das von den Erstlingen, solange es noch frisch ist und nicht von dem, was übrig ist. So, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, was mir, was uns wichtig ist zum Thema Geben. Das erste ist, für Gott das Beste und nicht die Reste. Wie viel du auch immer geben möchtest, gib nicht so das, was eben übrig ist. Gib Gott was Gutes. Wenn ein Jude früher ein Opfer gebracht hat, dann war die Regel, er konnte nicht irgendein Lamm geben, wo er gesagt hat, das hat sowieso einen gebrochenen Fuß, das würde ich sowieso, musste ich sowieso schlachten oder so. Sondern es musste fehlerlos sein, es musste makellos sein. So, das ist so dieses Prinzip, was wir darin finden. Das Zweite, und ich habe das jetzt ganz bewusst mal ein bisschen überzogen formuliert, gib lieber gar nichts als gezwungen. Gott sagt, oder in der Bibelstelle, die wir gelesen haben, da war, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Wir werden nicht nachkontrollieren und wir werden auch niemanden komisch angucken oder was weiß ich was, wenn du beschließt, nichts zu geben. Abgesehen davon, nicht alles geht übers Konto. Manches können wir auch gar nicht namentlich zuordnen. Manche geben nachher zum Beispiel in die Kollekte, wo niemand weiß, von wem es kommt. Und manche machen das bewusst so und das ist auch in Ordnung so. Und wenn du sagst, ich habe momentan eine Situation, wo ich eben so viel geben kann oder vielleicht auch gar nichts geben kann. Das machst du mit Gott aus. Du bist Verwalter. Gott hat dir das Geld gegeben und du bist derjenige, der entscheidet, wie du damit umgehst. So, wenn jetzt hier vorne jemand steht und sagt, bitte gebt uns, ich habe das kürzlich schon mal erklärt, bitte gebt Geld, damit wir dieses oder jenes tun können, dann entscheidest du. Freiwillig und hoffentlich fröhlich. Und du entscheidest, nee, ich werde mich daran nicht beteiligen, das ist momentan für unser Budget nicht drin oder wie auch immer. Oder du sagst, ja, ich gebe zwar schon 10%, aber ich gebe noch zusätzlich, wie auch immer. Das ist deine Entscheidung. Und bevor du es tust, weil du damit dein schlechtes Gewissen beruhigen möchtest oder weil es alle anderen auch tun, ich sehe es so, dann gebe lieber gar nichts. Es gibt so eine Geschichte, eine in gewisser Hinsicht auch verstörende Geschichte im Neuen Testament, wo ein Ehepaar kommt und Geld abgibt bei den Aposteln und der Petrus fragt sie dann und sagt, also weil sie sagen, ja, wir haben ein Grundstück verkauft und das ist der Ertrag, den wir da bekommen haben. Und der Petrus sagt nicht auch vielen Dank, das ist aber großzügig, sondern er sagt, ist das ganze Geld, was ihr bekommen habt? Und sie sagen, ja, so viel Geld haben wir bekommen. Und am Ende stirbt dieses Ehepaar. Warum? Weil sie nicht genug gegeben haben? Nein, weil sie sich über dieses Geben definiert haben, weil sie sich besser darstellen wollten, als sie vielleicht waren oder weil sie versucht haben, Eindruck damit zu machen oder was. Und ich denke mir oft, boah, das ist aber eine sehr harte Geschichte. Aber was ich da... Ein Satz, den Petrus in dieser Geschichte sagt, der ist mir echt hängen geblieben, wo er gesagt hat, ihr habt es verkauft, ihr hättet das Geld behalten können. Ich füge jetzt dazu, niemand hätte euch einen Vorwurf gemacht. Ihr hättet es uns gar nicht bringen müssen. Aber ihr wolltet damit irgendwie Eindruck machen. Und das ist eben das, was wir mit dem Geld nicht machen sollen. Du musst nichts geben, aber wenn du es gibst, dann gib fröhlich und freudig und friedlich und also da meine ich jetzt, dass du einfach einen Frieden darüber hast. Und wenn das so nicht ist, dann musst du auch nicht. Das ist das, was uns als Gemeinde einfach wichtig ist. Und dann der letzte Punkt, und den möchte ich schon auch noch sagen. Unsere Erfahrung ist, wenn wir großzügig mit seinem Geld umgehen, mit dem, was er uns gegeben hat, dann wird Gott das uns auch in irgendeiner Form nicht zurückgeben, aber er wird uns segnen dafür. Und ob das jetzt Geld ist oder ob das deine Zeit ist, wir haben kürzlich darüber auch geschrieben. Ich habe kürzlich mal versucht, so ein bisschen zu rechnen, vielleicht fand das manche auch ein bisschen seltsam, aber ich habe mir gedacht, wir haben so viele Leute, die ehrenamtlich hier sich engagieren und die dafür erst einmal kein Geld kriegen und in manchen Punkten vielleicht auch noch nicht mal ein Dankeschön. Und ich habe so ein bisschen mal gerechnet und das, manche von euch haben es gelesen, da sind wir in der Größenordnung von 100.000 Euro. Vermutlich noch sehr viel mehr, also nur wenn wir den Mindestlohn dafür einsetzen würden. Und das sind alles Dinge, wo wir sagen können, ja, niemand sieht es oder ich bekomme keinen Dank dafür oder so. Aber wisst ihr, wer es sieht? Gott sieht es. Und Gott segnet. Und Gott schenkt euch vielleicht im Ausgleich Zeit an irgendeiner anderen Stelle. Oder er versorgt euch. Oder er lässt euch irgendwelche guten Erfahrungen machen. Oder wie auch immer Gott euch segnet und euch das ja, erstattet, möchte ich nicht sagen, aber euch einfach was Gutes dafür tut. Das wird Gott machen, wie er das will. So, mir war das wichtig, wenn wir jetzt auch in diese Phase reingehen, wo wir, Alex wird es zum Schluss noch sagen, wo wir diese vier Projekte euch nochmal vorstellen. Das ist einfach, um ein Stück weit Transparenz zu schaffen, um euch zu zeigen, wofür wird das Geld eigentlich verwendet, wofür brauchen wir dieses Geld. Und wenn du sagst, ich möchte mich daran beteiligen, ich möchte mit dem, was Gott mir gegeben hat, mich da beteiligen, dann ist das okay. Und da freuen wir uns und du freust dich hoffentlich auch. Und wenn du sagst, das passt bei mir nicht aus irgendeinem Grund, das ist deine Verantwortung und das ist okay. Niemand von uns wird dich deswegen seltsam anschauen. Und deswegen, das ist für uns so ein wichtiger Punkt, dass es uns nicht um Zwang oder um Druck geht, sondern um Freiwilligkeit. Und ich weiß, viele von euch, die sitzen jetzt da und sagen, Wolfgang, das war eine unnötige Predigt, habe ich alles schon gewusst. Ist auch okay. Aber vielleicht sind manche da, die das vielleicht noch nicht so wissen oder die es einfach mal hören mussten. Und das ist uns einfach wichtig, wenn wir über Geld reden, dass ihr das ins richtige Ohr bekommt und das richtig versteht. Lass mich noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns erkauft hast und dass wir dir gehören dürfen. Und dass dieser Besitzübergang für uns nichts Bedrohliches ist, Herr, sondern dass wir jetzt dir gehören, der es gut mit uns meint, der einen guten Plan hat für unser Leben. Ich danke dir, Herr, dass du uns segnen möchtest, dass du Leben im Überfluss für uns hast, volles Genüge, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zusammengestellt hast, auch in dieser Gemeinde, wo wir dein Reich bauen dürfen. Und ich danke dir, Herr, für all die guten Dinge, die wir erreichen konnten. Für die vielen Menschen jeder Altersgruppe, die hier in dieser Gemeinde schon eine Begegnung mit dir hatten, die gesegnet wurden. Ich danke dir, Herr, für die Leute, die gewachsen sind in ihrem Glauben, die vorwärts gekommen sind, die stark geworden sind, die jetzt woanders dienen, die dein Reich mitbauen. Ich danke dir, Herr, dass du uns dazu gebrauchst, um dein Reich zu bauen. Und ich danke dir, Herr, dass wir uns daran beteiligen dürfen, indem wir uns einsetzen für dein Reich ehrenamtlich oder indem wir auch geben. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht bloß gute Pläne für uns hat, sondern der uns einfach auch gute Wege führt. Und so möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass jeder, der heute hier ist oder der das sieht und hört, einfach versteht, was du von ihm, was du von ihr möchtest. Und dass jeder von uns in diese Freiheit reinkommt, Herr, dass wir einfach wissen, wir sind deine Kinder und du benutzt uns zu deiner Ehre. Und wir können uns beteiligen, in dem Maß, wie du uns gesegnet hast und in dem Maß, wie du uns Freiheit und Freudigkeit dazu schenkst. Und ich danke dir, Herr, dass dein Heiliger Geist an jedem Einzelnen von uns wirkt und uns dir immer ähnlicher macht, damit mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Amen.